Pfingsten, da geht die Post ab. Und als ich diesen Titel so fertig hatte, dachte ich mir, stimmt das überhaupt noch, dass die Post abgeht? Da habe ich einen Brief verschickt und der hat sage und schreibe 22 Tage gedauert, bis er angekommen ist. Okay, bis ich ihn bekommen habe. Ich habe einen verschickt, der kam zweimal zurück, weil angeblich was nicht richtig war, ist mir gleich weggeschickt, am dritten Mal ist er dann doch durchgekommen, hat auch 3 Wochen gedauert. Also die Post geht ab, ist heute vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, aber der Spruch kommt ja aus einer anderen Zeit. Weiß jemand, aus welcher Zeit er kommt? Die Post geht ab. Das ist die Zeit der Postkutschen. Da konnte man noch nicht so irgendwo telefonieren oder mal kurz anrufen. Die Redensart kommt aus dieser Zeit. Wenn die Postkutsche kam, hat die damals nicht nur die Post mitgebracht und abgeholt, sondern damit sie die Leute auch verreist. Das heißt, wenn die Postkutsche kam, konnte man abreisen, ist da mitgefahren. Und wenn die dann, war so ein Dorfereignis, dann kamen alle zusammen wohl, oder viele zumindest. Und dann, wenn es losging, Zügel ab und dann im Staub los, so ungefähr. Ne? Dann ging die Post ab. Da passierte was, da ist was in Bewegung geraten, von dort kommt das. Und das, denke ich, das passt ganz gut, wenn wir hineingucken. Pfingsten beginnt etwas ganz Neues, da geht auch die Post ab, denn Pfingsten steht für Aufbruch, für Trubel und auch da ist etwas in Bewegung geraten. Bewegung, Aufbruch, war das auch da vielleicht nur früher einmal, wie ist das eigentlich heute? Sehen wir zuerst mal Gottes Wort an, was es dazu sagt. Das sind die nächsten Folien. Ich habe es mit eingeblendet. Wer mitlesen möchte, Apostelgeschichte 2, 1 bis 14. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache, Pater und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien, in Judäa, Kappadokien, Pontus, in der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen, und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßen Wein. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Soweit einmal.
Nächste bitte. 3 Gedanken habe ich dazu. 4. Der erste, der Alte ist auch der Neue. Doch versuchen wir zunächst einmal in die Situation der Jünger damals hineinzuversetzen. Was die Jünger damals um Pfingsten herum erlebten, so rein gefühlsmäßig, rein vom Erleben her, war schon der Hammer. Es war so eine emotionale Achterbahnfahrt. Es war auch eine Entwurzelung ohnegleichen. Warum? Es war für sie sowas wie der dritte Neuanfang und das innerhalb von 3 Jahren. Zuerst waren da 3 buchstäblich wunderbare Jahre mit Jesus. Gott zum Anfassen, Gott hautnah erleben, alles direkt fragen können und ganz viel himmlischen Input, viel mehr als wir in der Bibel finden. Da ist nur ein ganz kleiner Teil davon aufgeschrieben, was die Jünger damals alles erlebten, fragten und hören konnten. Kaum hatte man sich an diese wunderbare Zeit und die vielen Wunder, die unbegrenzten Möglichkeiten mit Jesus gewöhnt, da lässt er sich ans Kreuz hängen und umbringen. Alles aus. Alles weg. Der Boden wird an den Füßen weggerissen. Alles hatten sie auf Jesus gesetzt, alles zurückgelassen, alles mitgemacht. Und jetzt, Jesus ist weg, gestorben, gekreuzigt, Angst, schweigend, Panik. So sitzen sie in ihrer Bude, vielleicht bei jedem Klopfen an die Tür, kommen sie uns jetzt auch holen, wie sie Jesus geholt haben. Und vor allem, wie soll es ohne Jesus weitergehen? Völlig neu. Grenzenlose Ahnungslosigkeit, bodenlose Ratlosigkeit, tiefste Hilflosigkeit. Das hatte schlagartig diese übernatürlich wunderbare Zeit mit Jesus abgelöst. Wenn man mal hineinsieht, die ganze Karfreitagsgeschichte, es gab mal eine Woche, wo das alles passiert ist, diese grundlegende Änderung. In diese Verzweiflung hinein, wo sich bereits alles so etwas wie in Auflösung befand, die Jünger nach Emmaus gingen ja wieder zurück, resigniert, da taucht plötzlich Jesus wieder unter ihnen auf. Plötzlich ist er wieder da. Nicht mehr wie früher, aber hier und da, mal kurz, mal lang. Und es kommt nochmal zu vielen Begegnungen und Gesprächen zwischen den Jüngern und Jesus. Aber das dauert auch nicht lang. Dann verabschiedete sich Jesus mit der Anweisung, jetzt bleibt zusammen in Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist. Wenn ich mir das mal so versuche, rein emotional vorzustellen, dieses ganze Durcheinander, dieses ganze Verändern, alles umgraben, vom Kopf auf Fuß und umgekehrt, und dann sagt Jesus, jetzt gehe ich mal und wartet mal. Finde ich nicht beruhigend. Verunsichernd. Ja, die Unsicherheit geht weiter. Sie erleben, es ist irgendwie alles im Fluss und wir treiben mittendrin. Aber neu ist die Gewissheit, Jesus ist immer noch für jedes Wunder gut. Jesus lebt und er weiß auch genau, was er tut. Auch wenn wir noch keine Ahnung haben, was kommen wird, jetzt bleiben wir zusammen und warten. Und so sitzen sie hinter verschlossenen Türen und ich kann mir gut vorstellen, wie sie sich in dieser Zeit intensiv ausgetauscht haben über alles das, was sie mit Jesus erlebt haben. Und vielleicht zum ersten Mal angefangen haben, Zusammenhänge richtig zu begreifen. Denn Jesus hat ja auch von seinem Sterben und Auferstehen angedeutet. Und wenn wir das lesen, wir kennen die Geschichte, wir wissen, wie das zu verstehen ist, weil man live drin ist. So langsam ging ihnen wahrscheinlich auch das in manche Zusammenhänge auf. Dabei wird ihnen alles dennoch, machen wir bitte weiter, wie ein gigantisches Puzzlebild vorgekommen sein. Denn alles, was sie auch erzählten, waren Erlebnisfetzen, die durch ihre Gedanken kursierten. Und da kann man sich vielleicht vorstellen, wie so ein Riesenpuzzle ohne Vorlage. Da ein Erlebnis, da eine Aussage von Jesus, da, das hat sich mal erfüllt, das passt da irgendwie zusammen, aber so vieles verstehe ich noch nicht. Ich habe keine Vorlage. Wer puzzelt, weiß ja, wenn eine Vorlage da ist, kann ich gucken, wo könnte das hinpassen. Aber es gibt es nicht. So Puzzleteile, aber wer setzt sie zusammen? Es fehlt die Anleitung. Uns fehlt Jesus, uns fehlt der Lehrer, der Rabbi, der 3 Jahre uns angeleitet hat. Von ihm, von Jesus haben wir doch alles gelebt und mit ihm alles erlebt. Und was kommt nun? Wenn wir uns versuchen wollen, das bildlich vorzustellen, alles, was die Jünger erlebten, war völlig neu. Völlig neu. Und völlig neu heißt neu. Wenn wir etwas Neues erleben, vergleichen wir das immer. Das ist wie. Das habe ich erlebt wie. Das kannte ich schon von. Wir versuchen zu vergleichen mit irgendwas, was ähnlich ist. Aber es konnten die Jünger nicht, denn was jetzt kam, war ja völlig neu. Alles geschah zum ersten Mal. Und sie hatten noch kein neues Testament wie wir, in dem sie nachlesen konnten, was Jesus alles gesagt und gemacht hat. Das wurde später zusammengetragen. Sie hatten keine Vorbilder, wie der Heilige Geist Menschen ergreift, was es mit den Gaben des Geistes auf sich haben könnte. Und wie der Heilige Geist das alles erklären würde. Das hat Jesus gesagt, das passiert, aber sie wussten ja nicht, was das heißt. Wir wissen das. Aber damals am Pfingsttag wussten sie es noch nicht, wie, wo, was kommen würde. Alles, was sie uns aufgeschrieben haben und was wir später auch als Neues Testament bis heute in der Hand haben, ist Folge davon. Denn erst durch den Heiligen Geist konnten die Jünger anfangen, diese Puzzleteile zusammenzubauen. Und einer der großartigsten Puzzleteiler oder Puzzler, wenn man es in dem Zusammenhang mal nennen will, ist ja der Paulus, der unglaublich viele alte testamentliche Verbindungen hergestellt hat, gesagt, das passt dahin, weil es da schon vorausgesagt ist. Das alles begann aber erst am Pfingsttag, denn auf einen Schlag fiel ihnen der Stein vom Herzen, zumindest bildlich gesprochen, denn passiert ist ja kein lauter Knall, da war etwas ganz anderes. Es war ein jüdischer Festtag, dieser Pfingsttag, an dem viele auch aus anderen Ländern zusammengekommen waren, Und das, da heißt es nun plötzlich, hörten alle etwas wie ein Brausen von einem Sturm. Also kein Stein vom Himmel fallen. Machst du mal die nächste Folie bitte. Es heißt, es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen. Wir würden vielleicht sagen, in dem Moment hat es bei den Jüngern Klick gemacht. In dem Moment, in dem die Jünger das haben sie das bekommen, was wir bekommen, wenn wir unser Leben bei Jesus festmachen. Wenn wir sagen, Jesus, ich will mit dir leben, du sollst mein Herr sein, dann wird sein Geist uns erfüllen und sein Geist und Jesus in seinem Geist in uns leben. Es hat nun bei den Jüngern Klick gemacht. Und auf einen Schlag erlebten sie jetzt das, was ich als Überschrift genommen habe, auf einen Schlag ging die Post ab. Zwischenfrage, hat sich das alles in den letzten 2000 Jahren ausgelaufen? Was hat das alles heute noch mit uns zu tun? Wenn ich denke, damals ein Riesenbrausen, ein Riesenaufbruch und heute? Ich möchte mal so viel sagen, eins steht fest, wenn wir wie die Jünger damals darauf warten wollen, dass bei uns genauso gewaltig Klick macht, dass unsere Nachbarn zu uns gelaufen kommen, weil sie auch den Klick gehört haben, dann warten wir vergeblich. Das passiert nicht wieder, das war einmalig. Denn so einmalig dieses Ereignis auch war, das Neue ist nichts Neueres wie das Alte. Man kannte es noch nicht. Wenn wir genauer hinsehen, ist gar nicht so viel Neues passiert, denn es hat sich nur erfüllt, was bereits im Alten Testament vorausgesagt ist. Machst du bitte weiter? In Joel 3, Vers 1 heißt es, wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Und das ist in Pfingsten begonnen, hat in Pfingsten begonnen. Gottes Geist in uns Menschen drin. Dieser Geist Gottes ist auch nichts Neues. In den ersten Seiten der Bibel. Nee? Ja, die, genau, danke. Dieser Geist Gottes, den finden wir bereits auf den ersten Seiten der Bibel. Da heißt es, der Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, Gott der Vater, er sprach, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber im Johannesevangelium heißt es, Jesus ist das Wort, das Mensch wurde, ist also Jesus daran beteiligt. Und der Geist, der über dem Wasser stand, der wie das Bild so gebraucht wird, wie so eine Henne über allem gebrütet hat. Die Dreieinigkeit Gottes, die wir nie vergreifen, immer nur krüppelhaft erklären und verstehen können. Aber die erfinden wir hier schon. Dieser Geist Gottes war da schon da. Wir finden im Alten Testament an manchen Stellen, aber jetzt, wer zu Jesus gehört, wer Jesus sein Leben gibt, der erlebt, Jesus zieht in seinem Geist in mich ein. Dieser Geist erfüllt im Alten Testament Propheten, Könige, Richter, um Gottes Willen zu tun. Neu ist, dass Jesus für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist und wir darum diese Einladung annehmen können, Kinder Gottes zu werden. Und dann haben wir den Geist Gottes in uns. Denn in Kindern Gottes wohnt der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist zu Zeiten des Alten Testamentes immer so punktuell an einige Personen wirkte für bestimmte Situationen, seit Pfingsten, und das ist das Neue, wohnt der Geist Gottes in jedem seiner Jünger. Bist du aus diesem Geist wiedergeboren, dann lebt Jesus in dir mit seinem Geist, in dir ganz persönlich. Und weil das so ist, konnte Jesus damals schon zu seinen Jüngern sagen, ihr werdet noch größere Dinge tun als ich. Und er sagte auch, der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, euch alles verstehen lassen und euch die richtigen Worte geben, mich zu bezeugen. Und wisst ihr, weil dieser Heilige Geist immer noch derselbe ist und weil er in uns ist, kann auch heute noch so richtig die Post abgehen. Wenn, ich will es mal so sagen, vielleicht wenn wir tun, was unser Auftraggeber, unser Retter, unser Herr und Heiland Jesus Christus von uns getan haben will. Wir sollen seine Zeugen sein. Nicht mehr nur in Israel, wie Jesus damals, sondern größer, weiter, weltbewegender in der ganzen Welt. Hört sich an wie ein großes Ding. Ist aber kein großes Ding. Eigentlich ist es total simpel, man muss es nur tun, denn Zeuge sein kann jeder. Mach's mal die nächste Folie bitte. Zeuge sein kann jeder, der etwas erlebt hat. Ich komme täglich Mails vom Presseportal der Polizei, da werden öfter auch mal Zeugen gesucht. Wie hier, das war glaube ich ein Übergriff an einen 14-Jährigen in Bad Bentheim, da wurden Zeugen gesucht. Zeuge sein kann jeder unter der einen Bedingung, er muss etwas gesehen, gehört oder mitbekommen haben. Du stehst an einer Kreuzung, siehst einen Unfall, jetzt bist du dran, es zu bezeugen, was du gesehen hast. Du musst es weitererzählen, damit du zur Rechtsfindung beitragen kannst. Wenn also du mit Jesus lebst, ist Jesus in seinem Heiligen Geist in dir und dieser Geist bewirkt, dass du Gott erlebst, ganz anders als ohne ihn. Du erlebst, Gebete werden erhört. Wir sagen dann oft oder stöhnen oft über Gebete, die nicht erhört werden und nicht so schnell, wie wir gerne erhört worden wären. Aber habt ihr es auch schon mal erlebt? Habe ich auch schon mal erlebt, dass Gebete erhört wurden, die habe ich noch nicht ausgesprochen. Da sagt ihr, dafür muss ich eigentlich noch mal beten. Gott war schneller als mein Gebet. Kann ich bezeugen, habe ich erlebt. Erleben, wie wir bewahrt werden. Ich habe es erzählt auf einer Fahrt hierher, ich glaube Ostern war das, als mir das Rehfussauto lief auf der Autobahn und kurz vom Auto ab, wirklich auf der Mittelstreifen abgebremst hat. Kann man sagen, Zufall. Wie sagt ein netter Mann oder ein netter Spruch, den ich gelesen habe, wenn Gott inkognito kommt, kommt er als Zufall. Kann ich bezeugen. Gott hat dafür gesorgt, dass ich zum Gottesdienst kommen konnte. Du erlebst, wie Gott dich durch dein Leben führt, geführt hat. Manchmal in aktuellen Situationen drin ist es vielleicht mühsam, aber wenn du es schon erlebt hast, weißt du, er hat mich geführt. Das kann ich bezeugen. Das, wo ich heute bin, war Gottes Führung. Und auch in schweren, aussichtslosen Lagen hat er dich nicht allein gelassen und wird er dich nicht allein lassen. Das alles kannst du bezeugen. Dafür kannst du Zeuge sein. Der Geist in dir bewirkt, dass du Gottes Wort verstehen kannst. Und was du verstanden hast, kannst du anderen erklären und damit bezeugen, was Gott gesagt hat. Und der Geist wirkt auch in dir, dass du um deine Rettung weißt, ganz sicher ein Kind Gottes bist. Und so kannst du bezeugen, dass Jesus Vergebung schenkt und dich zu einem neuen Leben freigemacht hat. So einfach ist es, Zeuge zu sein. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus, und gab uns damit den Job, dass wir alle Menschen bezeugen sollen, dass es einen Gott gibt, dass Jesus der Herr der Welt ist, dass wir Geschöpfe dieses Schöpfers sind, aber auch, dass Jesus einmal als Richter wiederkommen wird. Die Jünger in der Apostelgeschichte taten, was Jesus sagte. Ich habe mich gefragt, ob wir es heute nicht so intensiv erleben, weil es vielleicht nicht so, ich sage es mal beschönigend, intensiv tun wie die Jünger damals. Weil wir uns nicht trauen. Weil die Jünger damals taten, was Jesus sagte, wurden aus Angsthasen mutige Zeugen. Denn wo wir den Geist wirken lassen, da wirkt er. Wir haben nicht den Auftrag bekommen, dass wir aus eigener Kraft, aus eigener Strategie etwas tun müssen. Wovor haben wir Angst? Wir haben den Auftrag bekommen, weiter zu erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Auf ihn kommt es an, in seiner Kraft, in dem, was wir mit ihm erlebt haben. Tun wir das, gibt es eine ganz logische Abfolge. Die Folge unseres Zeugnisses wird zwangsläufig sein, dass wir noch mehr mit Jesus erleben. Wenn ich etwas bezeuge, werde ich viel sensibler dafür, wird mir viel bewusster, hey, das hast du ja da auch schon mal erlebt. Da war ja auch schon mal was. Das ist wie so eine ganz logische Abfolge, wo uns der Geist an manches auch erinnert, was wir mit Jesus erlebt haben. Und so mehr können wir wieder erzählen. Wir werden entdecken, auf welche vielfältige Art und Weise unser Zeugnis wirken wird. Dass Menschen plötzlich hellhörig werden, aber auch, dass Menschen ablehnend sind. dass Menschen plötzlich Kinder Gottes werden. Und Menschen sich umdrehen und gehen. Das ist die Folge von Zeuge sein. Beides gehört dazu. Vielleicht haben wir zu viel Angst vor dem, dass Menschen uns den Rücken kehren. Dass wir selber dann zu wenig erleben. So lernen wir von Jesus, werden gleichzeitig geistlich und menschlich vom Geist Gottes verändert, wenn wir das tun. Darum Pfingsten ist kein Gedenktag an etwas, das früher einmal passiert ist. Sondern Pfingsten ist ein Startschuss für Jünger, aktiv Jüngerschaft zu leben und andere zu Jünger zu machen. Wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes den Mund aufmachen, Jesus bezeugen und unser Leben auch vorlebt, dass Jesus in seinem Geist in uns wohnt, dann werden wir damals wie die Jünger auch heute erleben, seit Pfingsten geht es seinem Geist die Post ab, ohne dass wir weltweit reisen müssen. Denn Zeugen muss man nicht erst sein, wird man nicht erst, wenn man in die Mission irgendwo weltweit ins Ausland geht. Wir sind Zeugen an dem Platz, an den Jesus uns gestellt hat. Du bist Zeuge in deiner Nachbarschaft, in deinem Umfeld, an der Schule, der Arbeit, im Verein, vielleicht sogar in deiner eigenen Familie. Wer etwas gesehen hat, habe ich gesagt, ist Zeuge. Und wisst ihr, Zeugen haben auch eine Wissens- oder Bringschuld. Das, was ich gesehen habe, darf ich nicht für mich behalten. Ich habe eine Bringschuld, damit die Gerechtigkeit geschehen kann. Ich habe vorhin dieses Beispiel genannt. Ihr seht, man sieht einen Unfall an der Kreuzung. Und jetzt will normalerweise jeder Recht haben. Und manchmal hat ja auch jeder Recht, weil der Blickwinkel vielleicht unterschiedlich ist oder weil man nicht alles gesehen hat. Und erst wenn man alles zusammenfasst, kriegt man die richtige Sicht. Und dann ist wichtig, dass das, was ich gesehen habe, bezeuge, damit Gerechtigkeit passieren kann. Ein ganz schwaches Beispiel ist das dafür, denn die Gerechtigkeit, um die es bei Gott geht, hat Ewigkeitscharakter. Denn Zeugen Jesu bekennen, wie andere vor Gott gerecht werden können, nicht verloren gehen, nicht in einer Ewigkeit ohne Gott, die die Bibel Hölle nennt, enden müssen. Das sollen wir bezeugen. Zeugen Jesu bezeugen, wie andere vor Gott gerecht werden. Und wir sind es, ich sage es hart, wir sind es einer verdammten Welt schuldig, dass wir bezeugen, dass Jesus allein der Ausweg ist. Das ist unsere Zeugenschuld. Dass es nur in ihm Hoffnung und ewiges Heil gibt. Ich möchte nicht einmal am jüngsten Tag im Gericht stehen und dann einem gegenüberstehen, der sagt, warum hast du mir das nicht gesagt? Du wusstest das doch. Wir sind schuldig, weil wir wissen, wo es Rettung und Heil gibt. Und wisst ihr, dieses Zeugen machen und Zeugen werden, haben viele pietistische und evangelikale Gemeinden in der Vergangenheit vernachlässigt. Da schließe ich uns mit ein, wir vernachlässigt. Und ich merke, wie so eine Bewegung durch die gesamte, egal welche Gemeindeverband das auch ist, so eine Bewegung geht mit Jüngerschaftskursen. Rolf macht das hier auch. Ich war jetzt im September in Nordhorn mit einem Jüngerschaftskurs, dann kannst du mal wieder weitermachen. So sieht der Jüngerschaftskurs aus, zu dem ich einlade, weil wir den Menschen, weil wir einander helfen wollen, beibringen wollen, Zeugen zu sein, unseren Zeugendienst wahrzunehmen. Jüngerschaftskurse, bei denen man sich zuerst selbst bewusst macht, was hat Jesus für mich getan, an mir getan, mir das neu bewusst mache. Wisst ihr, ich merke das manchmal, mir fällt das oft richtig schwer, wenn ich sagen, erklären soll, was ist an Jesus so besonders, weil ich kenne ein Leben ohne ihn nicht. Ich bin von klein auf mit Jesus groß geworden. Sie haben Vorrecht, aber ich kenne das andere nicht. Dann muss man sich noch mehr bewusst machen, um nicht wie der zweite verlorene Sohn zu enden, der mit meinem Vater ist und innerlich unzufrieden wird. Zeuge sein, bezeugen, was wir mit Jesus erlebt haben. Jesus hat gesagt, wir sollen zu Jüngern machen, nicht nur warten, dass einer sein Übergabegebet spricht, sondern dass man auch lernt, mit Jesus zu leben. Jesus hat seine Jünger 3 Jahre geschult, dann hat er sie in die Welt geschickt. Er hat zwischendurch schon das Praktikum 2-mal geschickt, aber er hat sie geschult. Wie sollen wir das tun? Dazu der dritte Gedanke, der jetzt ein bisschen komisch sich anhört. Mach's mal weiter, bitte. Instrumente sind zum Spielen da. Ich hätte jetzt am liebsten ein Live-Experiment gemacht, aber wir haben heute schon so ein Live-Experiment, dem ich gesagt hätte, wer keine Ahnung hat von Musik, stellt sich doch mal ans Klavier und spielt das. Und wir singen dazu. Lieber nicht.
Wenn ich ein Instrument nicht spielen kann, ist eine Wohltat für alle, wenn ich es auch nicht tue. Aber wenn ich das Instrument spielen kann, ich habe gestaunt, wie gut Rolf das kann, ich habe noch nie Klavier spielen gehört. Ich noch nicht. Aber wenn einer ein Instrument spielen kann, ist das schön und hilfreich und gut auch zum Singen, wenn Instrumente da sind. Es ist für einen selber peinlich und für die Zuhörer ärgerlich, wenn ein Instrumentalist sich an einem Instrument versucht, das er nicht spielen kann. Aber es ist ein himmlischer Ohrenschmaus, wenn einer da sitzt, der das richtig gut kann. Neben der Begabung ist dazu aber auch Übung nötig, viel Übung. Und dann geht auch musikalisch die Post ab, wenn man sein Instrument spielt. Und jetzt im weiteren Sinn, ein Instrument spielen hat mit Gabe, Begabung und Übung zu tun. Und als Christen, als Jünger Jesu, haben wir auch eine Gabe, eine Begabung vom Heiligen Geist bekommen. Ganz unterschiedlich. Auch da kann nicht jeder alles tun und alles lassen. Und deswegen möchte ich jetzt nicht nur dieses Begaben und dieses Leben auf Instrumente beziehen, sondern auf unser ganzes Leben. Dass wir unsere Begabung, die Gabe, die Gott uns gegeben hat, als seine Jünger einsetzen, um damit auf Jesus hinzuweisen. Und wisst ihr, nicht jeder hat am Pfingstfest eine vollmächtige Predigt gehalten. Hat nur einer gemacht, das war der Petrus. Und später war Stephanus einer, der seine Redegabe einsetzte, um von Jesus zu erzählen. Paulus predigte auch, er war eher ein Theologe und darum haben wir viele Briefe von ihm im Neuen Testament, weil sie uns die Verbindung zwischen Altem und Neuen Testament aufzeigen, aber ich glaube, predigen konnte er nicht so gut. Zumindest sind da Leute manchmal eingeschlafen. Von einem wissen wir, dass er aus dem Fenster gestürzt. Paulus hat ihn zum Leben wieder erweckt, er war nämlich tot. Also predigen war nicht so seine Gabe. Aber Theologie war seine Gabe. Oder anders gesprochen, den Spruch kennt ihr sicher auch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Oder wie es 1. Korinther 12, 4 bis 7 heißt, es sind verschiedene Gaben, es ist aber ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt. Alles in allem, an jedem offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. So wie nicht jeder jedes Instrument spielen kann, gibt unser Heiliger Geist auch nicht allen die gleichen Gaben. Es gibt keine Zeugen, kein Jünger Jesu von der Stange. Wir sind alle individuelle, einzigartige Menschen. Und darum sind auch die geistlichen Brüder und Schwestern in der Gemeinde generell vom Umtausch ausgeschlossen. Generell. Denn jeder ist ein Unikat, jeder ist eine Sonderanfertigung des Schöpfers, mit allen Ecken und Kanten, mit allen Fähigkeiten und Grenzen von Gott gewollt und so in seine Gemeinde zusammengebracht. Egal, ob es eine große oder kleine Gemeinde ist, so wie Gott uns zusammensetzt, mit diesen Gaben, die er uns als Gemeinde gibt, sollen wir gemeinsam bezeugen dann auch, was Jesus getan hat und heute noch tut. Und die Liste des Teufels ist, dass uns immer zeigt, was andere viel besser könnten. Und wenn wir auch so wären wie die, dann könnten wir auch. Käse. Völlig falsch. Das, was ich habe, soll ich geben. Den Rest macht Gott. Bei Gott ist es anders. In unserer Welt spielt oft, wenn ich etwas nicht gut kann, eine wichtige Rolle, man wird ausgegrenzt. Bei Gott ist das aber anders. Bei Gott bestimmt weder unser Aussehen, noch unsere Leistungsfähigkeit, noch unsere Gesundheit einen Wert. Allein indem du lebst, jeder Atemzug zeigt dir, wie unendlich wertvoll du Gott bist. Und dein Ansehen besteht darin, dass dich Jesus angesehen hat, als er für dich starb. Und er deutlich gemacht hat darin, wie unbezahlbar wichtig du ihm bist. Und er hat dir dieses dein Leben geschenkt. Und selbst wenn ein solches Leben von der Hilfe anderer abhängig ist, darfst und sollst du damit bezeugen, wer Jesus ist. Denk doch mal an die Menschen, mit Behinderungen wie, passt nächstes Bild bitte, ich weiß, ob ich den Namen richtig ausspreche, Nick Vujicic. Wikipedia heißt von ihm bekannt als Evangelist und Motivationsredner. Er spielt sein Instrument, lebt seine Begabung, die so wenig danach aussieht, und bezeugt damit, wer Jesus ist. Es gibt bei Gott keine Einschränkungen, dass wir ihn nicht bezeugen können. Und wisst ihr, das Schöne daran ist, du musst nicht tun, was du nicht kannst. Aber du darfst auch nicht lassen, was du kannst und was du tun könntest. Ich habe zum Beispiel seit Jahren immer noch im Keller ein Tenorhorn rumliegen, von dem ich mich nicht trennen konnte.
Ich habe früher einige Jahre im Posaunenchor mitgeblasen, konnte mal richtig gut drauf spielen. Wenn ich es jetzt so probiere, ich müsste vielleicht wieder ein bisschen kräftiger üben, aber dafür habe ich keine Zeit, ist jetzt nicht mehr dran. Diese Gabe lebe ich nicht mehr. Manchmal tut es mir ein bisschen leid, auf der anderen Seite weiß ich, dass jetzt andere Dinge dran sind. Dass ich andere Gaben jetzt für Jesus einsetzen musste und sollte. Das ist die Frage, die wir uns selber immer wieder stellen müssen und die der Heilige Geist uns aber auch deutlich machen möchte, damit die Post abgeht, damit wir unseren Auftrag, Zeuge zu sein und Jesus in unserem Zeugendienst erleben, auch wirklich erleben können. Welche Gabe hast du? Welche Gabe setzt du für Jesus ein? Welche Gaben schlummern in dir? Lebst du deine Begabung zum Nutzen auch der Gemeinde, also zum Bau des Reiches Gottes? Zeuge sein heißt nicht mehr, als dein Instrument zu spielen. Also das zu nutzen, was der Heilige Geist dir zur Verfügung stellt. Und das kann sich durchaus im Laufe des Lebens auch mal ändern. Ganz unterschiedliche Schwerpunkte geben. Philippus zum Beispiel war einer, der als Armenspeiser, als Diakon gewählt wurde und später ein erfolgreicher Evangelist. Kann sich alles ändern. Denn wenn du in der Nachfolge Jesu lebst, gibt der Heilige Geist dir die Gaben, die du als Zeuge einsetzen sollst. Und du wirst sie besonders auch in den Mitarbeitern in der Gemeinde im Reich Gottes entdecken und segensreich leben. Und lebst du das, dann lebst du wie einer, der sein Instrument regelmäßig übt und für andere spielt. Du hast Freude und Gewinn daran und wirst anderen zum Segen. Und ein Vers ist noch. Echter Beifall motiviert. Es war die Rede eines Politikers im Rahmen einer Schulabschlussfeier von einem unserer Kinder. Schon eine Weile her, aber unvergessen. Es war schon lang gegangen und er fing an mit den Worten, es ist schon alles gesagt. Und damit hat er recht. Und dann fing er an und fand kein Ende, alles nochmal zu wiederholen. Irgendwann, es war noch nicht ganz am Ende der Rede, sagte er, ich komme zum Schluss, tosender Applaus. Aber war immer noch nicht ganz am Ende. Diesen falschen Applaus, den hat er irgendwie überhört oder überhört wollen, ich weiß es nicht. Ich fand es nur interessant, weil wirklich alle klatschten in dem Moment. Falscher Beifall, hat nicht richtig gewirkt. Beifall kann schön und ermutigend sein, aber wenn er von der richtigen Seite kommt. Da tut man sich vielleicht an seinem Arbeitsplatz schwer. Die direkten Kollegen machen es mühsam, nörgeln, motzen, maulen, moppen. Aber wenn dann der Chef kommt und einen plötzlich öffentlich lobt, das motiviert. Jünger sein, Zeuge sein, was motiviert uns? Von welchem Beifall leben wir in der Nachfolge Jesu? Mach's mir die nächste bitte. Jesus hat dazu mal was gesagt, und man denkt, Motivationskünstler war das nicht. Wenn ihr also alles getan habt, was ich euch aufgetragen habe, dann sollt ihr auch sagen, wir sind Diener, weiter nichts, wir haben nur unsere Pflicht getan. Großartige Motivation ist das nicht. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Wie war es am Pfingsttag mit dem Beifall, mit der Zustimmung? Die Jünger hatten nur ihre Pflicht getan, also das, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Plötzlich gab es lauter Begeisterte. Viele kamen zum Glauben. Die Gemeinde wuchs an einem Tag um 3000 Menschen. Die 3000 sehen wir. Ich weiß nicht, wie viele Tausend insgesamt da waren. Viele, vielleicht sogar die meisten, aber hielten die Jünger für sturzbetrunken. Die haben ja einen Rafael. Die gab es auch da. Steht auch drin. Aber trotzdem haben sie Jesus fröhlich weiter bezeugt. Wisst ihr, wenn wir nur vom Applaus der Menschen leben, dann sind wir irgendwann am Ende, weil es wird nicht nur Applaus geben. Wo Gottes Geist wirkt, gibt es immer auch Widerspruch. Und wenn der Applaus für mich das Entscheidende ist, dann wird der Widerspruch mich kaputt machen und lähmen und ich tue nichts mehr. Wenn ich aber sage, ich tue es für Jesus, dann hilft mir der Applaus, mich manchmal zu motivieren. Aber wenn keiner kommt, weiß ich dennoch, ich tue meinen Dienst, so zu Jesus mich berufen hat. Sie bezeugten Jesus fröhlich weiter. Der Geist ließ sich nicht stoppen, weil die Jünger ihn einfach machen ließen und dann mitmachten. Und es kam zu einem großen Aufbruch, eine große Erweckung. Oh ja, eine Erweckung, das ist das, wovon viele Menschen träumen, ich auch. Und ich weiß von vielen manchen eher charismatisch gesprägten Geschwistern, hätte ich schon 3 Erweckungen erleben müssen. Man wünscht sich das so sehr. Und es gibt auch nichts Schöneres, nichts Ermutigenderes. Ich sage es mal so, es gibt auch keinen größeren Beifall, finde ich, als wenn man dabei sein kann, wo ein Mensch Jesus sein Leben gibt. Bei einer Wiedergeburt dabei sein zu dürfen, das ist für mich eigentlich immer der größte, motivierendste Beifall. Und wisst ihr, ich habe in den letzten Wochen vor unserem Urlaub einmal so in der stillen Zeit Jesus gebeten. Ich habe gesagt, Jesus, ich weiß, ich darf es nicht davon abhängig machen, aber es hat sich schon so lange keiner mehr entschieden. Kein, wo ich dabei sein durfte. So ein Übergabegebet, wo jemand sein Leben bei Jesus festmacht. Und dann komme ich 1-2 Wochen später zu einem Besuch, wo es eigentlich jemand sich nur taufen lassen will und stellt sich raus, ja, hat das Übergabegebet noch nicht gesprochen. Möchte sein Leben Jesus übergeben. Ich kam da völlig überrascht rein und bin noch überraschter nachher rausgegangen. Nicht nur, weil ein Mensch wieder Kind Gottes geworden ist, sondern mir auf der Rückfahrt einfiel, sag mal, was hast du gebetet? Es ist schön, wenn man merkt, da ist ein Mensch da, der sagt, ich möchte jetzt auch mit Jesus leben. Und trotzdem dürfen wir uns von diesem Beifall nicht abhängig machen. Ein Kollege sagte einmal zu mir, weißt du Walter, ich habe das noch nie erlebt in meinem Dienst. Noch nie. Mache ich was verkehrt? Wisst ihr, ich glaube, wir werden im Himmel einmal staunen darüber, wie viele Menschen auf uns zukommen werden und sagen, dank dir bin ich hier. Und wir werden fragen, wie kommt das? Ich habe Ende September einen Dienst in Trier gehabt, wo ich 5,5 Jahre war. Nach dem Gottesdienst kam ein Student auf mich zu, hat sich bedankt für eine Zeit, für Gespräche, die ich mit ihm hatte. Und ich muss sagen, als er mich darauf ansprach und davon erzählte, fiel es mir wieder ein, aber ich hatte ihn völlig vergessen. Auch jetzt nicht mit so etwas Großartigem verbunden. Aber für ihn war das bedeutend. Und das sage ich euch, weil ganz viele unserer Begegnungen, wenn wir Menschen zu tun haben, für sie von Bedeutung ist, weil Gottes Geist zu einer Bedeutung macht, wo wir nichts mitkriegen von. Darum lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr das nicht erlebt. In dieser Welt zählen Erfolge. Wie viel kannst du vorweisen? Auf der Bank hast du gehabt, so und so viel Kredite verkaufen, so und so viel Anlagen verkaufen und so weiter. Das ist in jedem Berufszweig. Bei Gott gibt es diese nicht. Er sagt nicht, wie viele Menschen zum Glauben kommen müssen. Er sagt nur, warst du treu? Hast du es gesagt? Das Ergebnis, dafür bin ich verantwortlich. Und dann möchte ich das als himmlischen Beifall verstehen, dass wir unseren Dienst treu tun, wie Jesus dir sagte. Da ist es für mich eine Motivation zu sagen, ich bin treu. Ob gute Zustimmung da ist oder keine gute Zustimmung. Ich bin treu und das ist das, worüber Gott sich freut. Und wo immer ein Mensch Kind Gottes wird, wissen wir, da feiern die Engel Party, das Jubeln im Himmel. Und irgendwann werden wir alle uns mit drüber freuen, wenn wir dann hören und bestimmt sehen werden, wie jeder angefangen hat. Denn auch am Pfingsttag gab es nicht nur Jubel und Beifall. Unzählige brachte es auf die Palme und unzählige wollten die Jünger loswerden. Und die Folge nach war auch das so. Der Stephanus bezeugt mit vollmächtigen Worten Jesus und wird zu Tode gesteinigt. Darunter einer, der sich riesig darüber freut, mit Namen Saulus, der später als Paulus selber ein großer Evangelist und Missionar wird. Und so stehen unzählige Jünger Jesu, die in den letzten 2000 Jahren allein auf den Beifall Gottes setzten. Mit diesem Beifall meine ich jetzt, dass wir treu unseren Zeugendienst tun. Und ganz oft schließt das den Beifall der Welt aus. Darum die Frage, auf welchen Beifall setzt du? Wenn der Geist Gottes dich treibt, und wen der Geist Gottes treibt, der ist ganz schnell nicht mehr tolerant genug für sein Umfeld. Der ist zu viel, beziehungsweise zu wenig dem Zeitgeist angepasst, hat zu viel andere Werte, hat einen völlig anderen Maßstab, der in sein Umfeld nicht mehr passt. Will ich Außenseiter sein? Nochmal die Frage, auf welchen Beifall setzt du? Denn die Antwort zeigt, aus welcher Kraft du lebst. Wer sich vom Heiligen Geist, der Kraft aus der Höhe treiben lässt, der schert sich nicht um den Beifall gottloser Menschen und bezeugt trotzdem, wo immer möglich, dass Jesus sein Herr ist. Und er lebt nach Gottes Maßstab, egal was die anderen tun. So als Jünger leben heißt, uns ist der Beifall Gottes, die Zustimmung Gottes sicher. wollen wir die Welt nicht verärgern, immer schön und modern dastehen, dann wird der Heilige Geist sich zurückziehen. Paulus sagt, dämpft, trübt ihn nicht, indem ihr nicht das tut, wozu ihr berufen seid. Er zieht sich dann zurück und dann werden wir auch nichts mehr von seinen Geschenken erleben, immer weniger zu bezeugen haben, vielleicht sogar Jesus irgendwann nicht mehr haben. Jesus sagt aber, ihr werdet meine Zeugen sein. Und das war sein letztes, was er gesagt hat. Der letzte Satz. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und er selbst hat alles für uns getan und wisst ihr, tut es immer noch. Das lasst uns fröhlich bezeugen. Lasst uns gegenseitig dazu anspornen, Zeugen Jesu zu sein, seinen Geist unser ganzes Leben zur Verfügung zu stellen. Sagen, Jesus, ich möchte, dass du in deinem Geist in mir wirkst. Und zeige du mir, was ausgeräumt werden muss. Aber ich warne euch, das ist ein gefährliches Gebet. Denn Gott tut es. Und dann geht es ans Eingemachte. Aber dann geht auch wieder die Post ab, weil wir erleben, wie Gottes Geist etwas Wunderbares macht. Wisst ihr, das ist, was wir bezeugen sollen, dass Jesus der Sieger ist, egal was passiert. Und so manche unserer Niederlagen, so manche unserer Kämpfe helfen uns selber, auch Menschen anders zu verstehen, weil wir sind Teil dieser Welt, Teil dieser Gesellschaft. Und Jesus hat uns bewusst hier gelassen, dass wir kämpfen, aber seinen Sieg verkünden. Dass wir uns freuen dürfen und dass wir bei ihm geborgen sind. Und darum wünsche ich euch den Mut und jedem Einzelnen den Mut, diesen Zeugen zu sein, da wo ihr morgen, vielleicht heute Nachmittag schon wieder hinkommt. Mit dem Wissen, wo ich hinkomme, kommt Jesus hin. Das macht er ganz automatisch, wenn er in dir lebt. Ein letzter Satz, ich habe es ein bisschen überzogen heute. Aber ein Beispiel dafür, wenn man in okkulte Kreise reinkommt, wo Satan angebetet wird, die spüren, wenn ein Christ kommt. Der Geist Gottes ist in dir. Sei froh, wenn du es nicht erlebst. Solche Situationen nicht erlebst. Aber er ist mit dir da, wo du hingehst. In die schwierigsten Verhältnisse. Jesus ist mit dir.